Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview mit meinem Freund und Autor Frank Krause. Herzlich willkommen, Frank.
Hallo, Markus.
Wir dachten, wir machen ein Interview passend zu meiner Seminarreihe über Gottes Herrlichkeit. Und ich werde jetzt Frank ein paar Fragen zu Herrlichkeit stellen. Zum Beispiel, wenn du den Begriff Herrlichkeit Gottes hörst, was bedeutet er für dich persönlich und biblisch betrachtet?
Ja, das sind also gleich zwei Fragen, die man also umfangreich beantworten könnte. Denn was bedeutet das auch biblisch? Wir fangen sogar mal damit an. Also in der Bibel ist das Thema die Herrlichkeit Gottes tatsächlich ein ganz großes Thema, das meiner Meinung nach und deiner wahrscheinlich auch ziemlich vernachlässigt wird.
Oh ja.
Wir reden dann viel über die Sünde und viel über so die negative Seite, aber die Herrlichkeit Gottes ist ja ein Grund dafür, dass uns die Sünden vergeben werden. Wir sollen ja dieser Herrlichkeit wieder teilhaftig werden.
Mhm.
So, das ist das ein Thema in der Bibel. Wir haben diese Herrlichkeit verloren, die wir eigentlich haben sollten, kennen sollten, die wir bei Gott auch haben als Menschen. Das haben wir verloren durch den Sündenfall und durch diese Trennung von Gott, die da eingetreten ist. Und eigentlich ist Jesus gekommen, um uns wieder anzubinden an diese Herrlichkeit. Nur, dass wir eben überhaupt keine Ahnung mehr davon haben, was das ist und wie das eigentlich ist, diese Herrlichkeit zu erleben, mit ihr in Berührung zu kommen. Und das ist natürlich wie wenn Feuer und Wasser aufeinandertreffen. Das ist natürlich wie wenn 1000 Volt auf irgendwie auf uns treffen, also große, mächtige, göttliche Energien und Wesenszüge und so weiter treffen auf uns. Und ja, was machen die mit uns? Die können uns dann also schon umhauen, kann man so sagen. Und das gab es ja im Alten Testament, da auch im Neuen auch, aber im Alten auch. Dass natürlich, wenn diese Herrlichkeit Gottes da auftauchte, dann war das oft ja riesig mächtig, wie auf diesem Berg Sinai oder so, ja, wo dann also die Herrlichkeit dann mit Gewölk und mit Donner und Blitz und also einer Weise niederkam, dass die einen Zaun um den ganzen Berg gezogen haben und gesagt haben, also...
Zutritt verboten.
Zutritt verboten, das ist ja mal hier sehr bedrohlich und ja. Scheint uns ja sehr gefährlich zu sein. Schicken wir nur Mose rein. Und wir wissen dann, als Mose dann von dem Berg runterkam, war sein Angesicht...
So leuchtend, dass sie eine Decke drüber geworfen haben.
Genau, so leuchtend, dass sie die Decke drüber geworfen haben. Und das korreliert ja dann mit dem Neuen Testament, wo Jesus auf dem Berg der Verklärung geht mit einigen Jüngern und dann steht da von ihm auch, dass also sein Gewand wurde durchscheinweiß und sein
heller als die Sonne
leuchtete heller als die Sonne.
Boah.
Ja, also man hat dann da so, da heißt es dann auch, dass die Jünger, die immerhin schon jetzt hier lange mit Jesus unterwegs waren, die sind dann da zu Boden gegangen, die wurden ohnmächtig, also die waren wie vom Blitz getroffen.
Ja.
Und als sie dann aufwachten, sahen sie in der Herrlichkeit, so heißt es, da sahen sie, dass Jesus sich da mit Mose und Elia, glaube ich, da unterhalten hat. Dann haben wir also Mose.
Wieder Mose.
Wieder, ne, von dem Berg Sinai, wo Mose in dieser Herrlichkeit war. Und hier unterhält sich jetzt Jesus mit Mose auf dem Berg. Also man kann davon ausgehen, vielleicht hat schon auf dem Sinai Mose eigentlich Jesus gesehen, also die Zeit...
Gehe ich davon aus, ja.
Die Zeit wurde irgendwie hier überbrückt und aufgehoben und das ist auch etwas in der Herrlichkeit, dass diese irdischen Gesetzmäßigkeiten, wie zum Beispiel die Zeit, werden aufgehoben. In Gottes Gegenwart wird das aufgehoben und diese Naturgesetze gelten da nicht mehr und so war es auch mit diesem Licht auf Mose oder auf Jesus, dass da wahnsinnig hell, ja, wie soll man das physikalisch, wie sollte man das erklären, was das jetzt war? Ja, man hat dann eben das so runtergedimmt bis auf den blassen Heiligenschein, damit das irgendwie besser zu ertragen ist oder irgendwie die Leute da nicht mehr erschreckt sind. Denn wenn die Herrlichkeit kommt, kann das auch sowas von erschreckend sein, weil es ist mächtig.
Oh ja.
Denn Gott ist mächtig. Und auch ganz menschliche Sachen wie Liebe oder wie Frieden oder wie Freude, die sind natürlich auf Gottes Variante sehr mächtig. Ja, Freude kann sehr mächtig sein, so dass es menschliche Erfahrungen und Ideen von Freude also riesig übersteigt. Und also, wer mal eine Gemeinde gesehen hat, hier mit ein paar hundert Leuten, die alle von dieser Freude Gottes da gleichzeitig erfasst werden und da also in eine Freude ausbrechen, die sie aus den Bänken bringen und die da rumtanzen und da also weinen und lachen und singen und alles gleichzeitig, der weiß dann, okay, das kann man gar nicht veranstalten, das kann man gar nicht, das kann man auch gar nicht mehr bändigen, wenn es ausbricht.
Nee.
Das ist dann eben sehr mächtig und das ist ein Wesenszug der Herrlichkeit, den wir uns ja mal merken können. Auch irdische Dinge, die wir kennen, wenn die werden dann sehr, sehr mächtig, die werden wie aufgeladen, ja, die werden wie energetisiert, so dass das auch eine Predigt, auch jemand, der spricht, der kann von dieser Herrlichkeit, die kann auf den Prediger kommen, ja, und dann kann der nicht mehr normal reden. Mhm. Ja, also dann redet er mit einer Autorität, mit einer Kraft. Manchmal kann er die Worte nicht mehr sagen, sondern nur noch singen. Also da kommen die seltsamsten Phänomene zustande. Und,
oder ja, er geht auch zu Boden.
Oder er geht auch zu Boden. Aber jedenfalls erleben auch alle Leute, die das beobachten, die sehen, hier ist etwas mit diesem Prediger passiert. Das hat ihn sowas von ermächtigt, das hat ihn sowas von aufgeladen. Der redet jetzt in einer Freiheit, in einer Intensität, in einer Klarheit. Also das, da muss man dabei gewesen sein, sonst kann man das gar nicht glauben, ja, wie anders das ist, als wenn jemand eben seine Predigt da aus seinem Skript vorträgt.
Gehen wir doch gleich mal zur nächsten Frage über. Viele Christen sprechen über Gottes Gegenwart, aber deutlich seltener über seine Herrlichkeit. Worin siehst du den Unterschied zwischen der Gegenwart Gottes und der Herrlichkeit Gottes?
Ja, also das ist schwierig, jetzt das voneinander irgendwie auseinander zu klamüsern. Wir reden, ja, es ist wieder die Intensität, ne? Also meiner Meinung nach. Ne? Also diese Gegenwart Gottes kann eben dann auch so mächtig werden, wie da bei der Tempeleinweihung von Salomon,
ja,
wo es heißt, also diese Herrlichkeit Gottes erfüllte den Tempel so, in einer Art und Weise, so mächtig, dass die Priester nicht herzutreten konnten und ihren Dienst nicht versehen konnten. Also es war nicht möglich, ja, da konnte man nicht reingehen, da fiel man dann gleich, wahrscheinlich schon am Eingang, fiel man um, man konnte nicht rein, man konnte nicht weitergehen. Diese Gegenwart war so mächtig, dass das nicht ging. Ja, und das erleben auch Menschen heutzutage auch. Ja, die erleben die Gegenwart Gottes auf verschiedene Art, in verschiedener Intensität, aber eben auch so, dass die so sein kann, dass man nicht mehr reden kann.
Oh ja, das ist mir auch schon passiert.
Dass man nicht mehr stehen kann.
Ja.
Dass man wie erstarrt ist. Also man kann gar nichts mehr, ja. Man kann gerade noch atmen, ja, also aber viel mehr ist also nicht drin, aber es ist keine negative, es ist nicht negativ, diese Macht ist zwar sehr mächtig und kann einen auch erschrecken, wenn man das natürlich alles nicht kennt, ist das, tja, aber es ist eben keine negative Präsenz, können wir mal so sagen, negative Präsenz, die uns also irgendwie droht zu verschlingen. Und das Böse ist ja verschlingend.
Ja.
Aber stell deine nächste Frage.
Ich wollte noch dazu sagen, das hebräische Wort dazu, das hier verwendet wird im Alten Testament, heißt Kavod oder Kabot ausgesprochen. Und das beinhaltet ja irgendwo schwere Gewicht. Und genau das ist dieses Gewicht der Herrlichkeit, wo dann Menschen eben zu Boden gehen oder erstarren oder was auch immer. Ja, warum glaubst du, dass viele Christen zwar religiös aktiv sind, aber dennoch wenig von Gottes realer Gegenwart erleben?
Ja, also in unseren Breitengraden zumindest sind wir natürlich alle
kopfgesteuert.
Aber auch religiös geprägt. Also für uns normalerweise verorten wir Gott erstmal in der Kirche. Und da ist alles unter der Kontrolle jetzt von dem Klerus und von den Priestern.
Experten.
Genau, die das da alles regeln und eben veranstalten, dann in Veranstaltungen, Gottesdienste, Bibelstunden und so weiter. Und wir meinen, wir erwarten, ob bewusst oder unbewusst, also wenn Gott irgendwas sagen will oder tun will oder sich zeigen will, sich ereignen will, dann da. Hm. Aber Gott denkt gar nicht daran. Gott denkt gar nicht daran, in Wahrheit sich von uns begrenzen zu lassen. Ja, also wir machen das, die Religion macht das, die beschränkt Gott auf bestimmte Rahmenbedingungen und wenn die nicht gegeben sind, erwarten wir im Traum nicht, dass Gott da nun wirken könnte. Traum, ja, schon dass Gott gibt Träume.
Ja.
Ja, also wir schlafen hoffentlich nicht so viel in der Kirche, dass wir dann da die Träume, nur da die Träume kommen, aber Gott gibt Träume und wer mal einen göttlichen Traum gehabt hat, der weiß, auch Träume können sehr mächtig sein, die können ganz anders sein, die können sich ganz anders anfühlen als jetzt unsere normalen Träume. Und die können uns dermaßen ergreifen, diese Träume, dass wir tagelang über nichts anderes mehr nachdenken können, wie über diesen Traum, den wir da hatten. Da kam auch die Herrlichkeit zum Zug. Intensiv, erleuchtend, aufdeckend. Orientieren, also da hat Gott eingegriffen und sein Eingriff ist per se herrlich.
Ja. Gibt es bestimmte geistliche Haltungen oder Herzenszustände, die einen Menschen besonders für Gottes Herrlichkeit öffnen?
Ja. Also das erste ist natürlich immer Vertrauen.
Ja.
Vertrauen. Alles geht darum, dass unser Vertrauen wächst und unser Misstrauen abnimmt. Aber wir alle haben eine Geschichte von verletztem Vertrauen und diese Verletzungen zu heilen ist mal das allererste, was ansteht, wenn wir uns Jesus zuwenden, fängt er an, unser verletztes Vertrauen zu heilen, unser Vertrauen zu gewinnen. Wir sind alle wie verschüchterte Kinder, wie verlorene Kinder, die sich irgendwo verlaufen haben im dunklen Wald und Jesus ruft uns, komm zu mir und dann ja. Und vielleicht kommen wir, aber wie nah, das ist nochmal die Frage. Und das alles braucht Zeit, ehe wir diese Herrlichkeit Gottes in einem größeren Maß überhaupt zulassen können. Ja. Weil es ist eben mächtig. Ja. Und zunächst mal dreht sich alles darum, dass wir in gewissem Maß wiederhergestellt werden. Ja. Dass wir diese Herrlichkeit oder diese Gegenwart Gottes überhaupt aushalten können. Weil das ist ganz nah und das ist ganz intensiv und das geht einher mit Licht, normalerweise mit Licht und die Dinge werden aufgedeckt. Wollen wir denn das? Mhm. Können wir das denn aushalten, dass wir da ins Licht gestellt werden und alle unsere Leichen aus dem Keller ausgegraben werden und das Verborgene wird dann also sichtbar. Und Jesus sagt, ja, das ist gut, dass es sichtbar wird. Dann wird es ja behandelt, dann wird es ja geheilt. Und in der Herrlichkeit können Dinge in einem Nu geheilt werden, woran wir unser Leben lang rumheilen und rumoperieren. Und das kann in der Herrlichkeit, das ist ja eins der herrlichen Dinge der Herrlichkeit, dass Dinge im Nu geschehen können. In einem Moment können Dinge geschehen, die irdisch gesehen, also ewig lang dauern und überhaupt nie zum Ende kommen. Das geht da manchmal in einem Moment und hinterher ist man selig, weil Dinge sich verändert haben, die so menschlich gesehen kaum überhaupt zu verändern sind.
Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Welche Gefahren siehst du darin, wenn Menschen geistliche Erfahrungen suchen, aber nicht tief im Wort Gottes verwurzelt sind?
Ja, das ist ja in der ganzen Esoterik zum Beispiel so. Ja. Ne? Also es werden dann geistliche Erfahrungen gesucht und auch gemacht und es werden dann auch Engel gechannelt und man hat Begegnungen der dritten Art, jede Menge. und wer ist das dann immer da auf der anderen Seite, wer da redet und wer da jetzt sich meldet, ist jeder, der sagt, er ist der Erzengel Michael, ist er das auch?
Oder so. Wahrscheinlich nicht.
Und ja, also wir können, wenn wir uns in diesen Bereich begeben, in diese unsichtbare Welt hineingehen, und das machen dann nun mal auch die Schamanen oder vieles, viele gehen in diese Welt und werden auch aufgefordert, das zu tun. Aber wir haben als Christen den Vorteil, dass der Chef sich unserer annimmt und sagt, ich mach das mit dir, ich führe dich in diese Realität, diese geistige Realität ein, und ich bin an deiner Seite und ich gebe dir, ich passe auf dich auf und achte darauf, dass du dich nicht verläufst. Und die Bibel ist natürlich ein Buch auch voller Erfahrungen, die Leute gemacht haben mit der unsichtbaren Welt und wie Gott es gemacht hat mit ihnen und nicht wie sie selber das auf eigene Faust gemacht haben oder mit irgendeinem, weiß ich nicht, Wesen, das gesagt hat, ich bin jetzt hier dein geistlicher Begleiter. Ne? Und ja, also manche wurden nicht ins Licht, sondern hinters Licht,
ja.
hinters Licht geführt und haben dann böse Überraschungen machen müssen, dass sie am Ende in Teufelsküche gelandet sind. Von daher würden wir als Christen immer sagen, ja, muss nicht sein. Du kannst dich doch an Jesus wenden, du kannst doch sagen, ich mach das nicht auf eigene Faust und nicht nur, indem ich Pilze nehme und indem ich irgendwie mich da in hypnotische Zustände versetze, um da in die geistliche Welt reinzugehen und dann da wer weiß, was zu begegnen.
Ja, Jesus sagt ja, ich bin die Türe. Wer durch diese Türe hineingeht. Ja. Ich meine, man kann durch andere Türen selbstverständlich in die unsichtbare Welt hineingehen, aber das kostet seinen Preis.
Ja, ganz genau. Ne? Also wir alle haben da vielleicht uns auch schon mal die Finger verbrannt, indem wir da uns in Bereiche reinbegeben haben oder reingegangen sind, ohne auch eine Reife dafür zu haben.
Das auch.
Ist vielleicht ein entscheidender Punkt. Ne? Reife. Ja, natürlich, wenn wir geistlich naiv sind, wenn wir geistlich unmündig sind, aber denken, ich will auch mal erleben, was hier dieser Prophet oder Apostel X und Y erlebt hat. Und dann wollen wir jetzt dann auch mal die Gefangenen in finsteren geistlichen Gefängnissen befreien. Und dann ja, aber wir sind überhaupt nicht reif dafür, wir sind dem gar nicht gewachsen. Ja? Und das ist natürlich häufig ein Problem. Ne? Wir können das alles auf YouTube finden, Beispiele, Leute erzählen da, wow, ne, was die da alles erlebt und getan und gemacht haben. Und das ist auch spannend natürlich und inspirierend und viele denken sich dann, ja, dann will ich jetzt auch mal. Ne? Und sind aber gar nicht wirklich bereit dafür. Zum Beispiel redet die Bibel von einer Waffenrüstung.
Genau.
Legt die ganze Waffenrüstung Gottes an. Mit ihr in der Auseinandersetzung, auch mit negativen geistlichen Mächten, dann dem auch gewachsen seid, ne? Und nicht mal gerade einen Kopf kürzer gemacht werden, weil ihr ja gar keine Rüstung anhabt. Ja, ich hatte da auch meine Erfahrungen da in der Begegnung mit manchen Mächten, die da zugange waren, und dann musste Gott mich schwer zurückpfeifen und mir klar machen, du hast ja gar keine Rüstung an. Also so ganz ohne Rüstung sollte man sich mit denen nicht anlegen, ne?
Tja, wenn hier die Pfeile fliegen, wie willst du die abwehren ohne Schild?
Aber da haben wir auch das Problem wiederum, eben wir sind religiös geprägt, da haben wir dann diese Waffenrüstung so in der Form von Filzbildern im Kindergottesdienst, haben wir die dann da irgendwo drauf auf die Tafel getan und das war alles irgendwie ne, so dann alles orientiert an diesem römischen Legionär und der dann mit seiner Rüstung, seinem Schwert.
Kurzschwert,
ja. Und dann aber, wenn wirklich diese negativen Mächte zuschlagen, dann werden wir erfahren, wie anders diese Rüstung tatsächlich aussieht und wie viel Offenbarung wir von Gott brauchen, was das alles wirklich bedeutet, ja, und wie wir denn tatsächlich, wie eigentlich diese Waffenrüstung beschaffen ist und wie die lebendig ist.
Eben.
Und beweglich ist und je nachdem
sich anpassen kann.
Unterschiedliche Dinge, die wir nie gehört haben, nie gedacht haben, zum Beispiel allein über die Rüstung. Und wie wichtig und wie viele sind schon in der Psychiatrie gelandet, weil die da sich mit Mächten angelegt haben, die ihnen haushoch überlegen waren.
Und du hast ein ganzes Buch darüber geschrieben.
Ja, habe ich tatsächlich geschrieben, ja. In der Macht seiner Stärke heißt es.
Sehr zu empfehlen.
Über die Waffenrüstung Gottes.
Ja. Okay, heute suchen viele Menschen nach Spiritualität, Energie oder Bewusstseinserweiterung. Warum glaubst du, dass hinter all dem letztendlich eine Sehnsucht nach Gottes Gegenwart steckt?
Ja, also wir sind ja gemacht für diese Gegenwart Gottes eigentlich, für das Paradies. Wir sind gemacht für diese Herrlichkeit und in uns drin ist immer die Sehnsucht nach dem Transzendenten. Und diese materielle Welt reicht uns nicht wirklich, ja. Also sie kann einen bestimmten Hunger in uns nicht stillen, weil da ist etwas, wir sind eben nicht nur Materie, da drin wohnt auch noch eine Psyche, die können wir schon nicht mehr sehen, die ist schon unsichtbar. Das ist schon ein riesiger unsichtbarer Bereich, die Psyche. Und und dann unser Geist, unser Herz, unser Geist ist ja nochmal ein anderer Bereich.
Eine ganz andere Dimension.
Menschen, und der ist noch viel größer wie die Psyche. Jo. Also man kann sagen, eigentlich unser biologischer Faktor, der äußere, der Körper, könnte man vielleicht so sagen, ist eigentlich der kleinste Anteil des Menschen, ne? Der geringste. Aber diese innere Welt, unsere Gedanken, unsere Gefühle, Psyche ist viel größer wie das und ist immer on und beschäftigt sich Tag und Nacht mit allem Möglichen. Und dahinter gibt es noch einen tieferen Bereich, das Herz, unseren Geist, der die Verbindung natürlich sucht mit diesen höheren Räumen und mit dem Himmel. Und das wird dann gar nicht mehr in der Welt thematisiert, das ist kein Fach in der Schule. Es wird so getan, als gäbe es das nicht. Ne? Und das ist ein Problem, ne? denn das gibt es eben und eigentlich ist diese irdische Realität dagegen klitzeklein. Das ist dann, sind dann wirklich die großen Sachen, ne? Und die Menschen haben in sich die Sehnsucht nach großen Sachen. Nach Bedeutung, nach einem Abenteuer, nach einem... da etwas in ihnen will, was Großes tun, vielleicht mal die Welt retten oder solche großen Dinge nicht nur im Fernsehen sehen, wie andere das machen, sondern was ist mit uns eigentlich? Ne? Die ganzen Fantasy-Filme, diese ganzen Filme, in denen dann einer da gerufen wird, hör mal, du bist in Wahrheit, bist du der Auserwählte, in Wahrheit hast du eine Bestimmung, in Wahrheit braucht jemand dich, dass du da mal aufwachst und hier aus deinem kleinen Alltag irgendwie mal die Augen aufhebst, da ist etwas, was dich ruft, und das nagt in den Leuten. Ja, was ist denn das, was mich da ruft? Könnte das wirklich sein, dass ich zu Größerem bestimmt bin, als ein Häuschen zu bauen und den Kredit abzutragen?
Und im Hamsterrad zu laufen. Ja, klar. Du hast in deinen Büchern über Visionen und geistliche Erfahrungen geschrieben. Wie prüft man biblisch, ob eine Erfahrung wirklich von Gott kommt?
Ja, das ist wieder eine Sache der Reife. Wir sind am Anfang überhaupt nicht in der Lage, das zu prüfen. Woher sollten wir das? Und von daher brauchen wir da eigentlich den Rat von anderen und dass wir Austausch haben, dass wir mal sagen können, ich habe da was geträumt und gesehen und erlebt. Ich hatte da im Gebet auf einmal so was vor Augen. Und da brauchen wir den Austausch mit den anderen, dass wir das mal sagen können, erzählen können. Aber diese Visionen, diese Bilder, diese Eindrücke werden mit der Zeit konkreter und werden mit der Zeit zunehmen und es wird deutlicher und dann sehen wir ganze Filme, nicht nur noch einzelne Bilder. So ist eigentlich das gesunde Wachstum und immer sind wir im Dialog mit Gott selber, aber auch miteinander und im Austausch und das ist ein Teil der Prüfung, natürlich, wenn wir jetzt dann sehen, dass uns irgendeine Stimme sagt uns, geh mal zu deinem Nachbarn und bring ihn um, dann wissen wir schon, also das beißt sich ein bisschen mit dem, du sollst nicht töten.
Ne? Genau.
So wie Gott beschrieben wird, wie sein Wesen ist, das ist ganz anders. Gottes Wille ist das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Und alle Visionen von Gott bewegen sich auch in diesem Rahmen von Gut. Und wohlgefällig und vollkommen, aber manche Visionen waren auch wie im Alten Testament. Ich erinnere mal an Ezekiel, wo er in dieses Tal mit den Knochen versetzt wurde. Ich meine, das war schon
heftig.
Ne? Weil das sah erstmal nicht gut und wohlgefällig und vollkommen aus. Aber am Ende der Vision ging es genau darum, diese Knochen wieder lebendig zu machen. Das ist auch ein Wesenszug Gottes. Er ist immer im Geschäft der Lebendigmachung. Immer darum, wiederherzustellen, zu heilen, zu regenerieren, zu erfreuen, wieder auf die Beine zu bringen, wiederherzustellen. Also Das wird uns mit der Zeit klar, die Visionen Gottes, es geht nicht nur darum, dass die jetzt ganz bunt und schillernd sind. Und
nein, die haben eine Absicht.
Seltsamen Dingen teilhaftig werden, sondern sie haben eine Absicht, uns in diese Herrlichkeit Gottes tatsächlich uns ihr näher zu bringen, bis wir am Ende in einem Maß da eingetaucht werden können, das wir nie für möglich gehalten haben.
Das führt mich gleich zur nächsten Frage. Welche Bedeutung hat Jesus Christus im Zusammenhang mit der Herrlichkeit Gottes?
Ja. Also Jesus wird vom Vater betraut und in die Welt geschickt, um uns rauszuholen. Und er ist für uns der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir kommen zu nichts ohne ihn. Das ist auch nicht vorgesehen, sondern er ist der Mittler. Er ist der, der unser Hirte ist, so heißt es. Und wir sind seine Schafe. Und er hat die Aufgabe, uns jetzt zu führen und zu leiten und in diese Reife zu begleiten, und er gibt uns seinen Geist auch dafür, sehr wichtig, der Heilige Geist, der uns also hier die Sinne auch öffnet, dass wir Jesus, das ist erstmal die allerwichtigste Vision, dass der Heilige Geist unsere Sinne, unsere Wahrnehmung öffnen kann für Jesus.
Ja.
Nicht für alles andere, sondern für Jesus. Dass wir Jesus deutlicher erkennen, wie er wirklich ist. Denn wir haben viele angelernte religiöse Flausen im Kopf, wie er eben nicht ist. Aber wir glauben, er wäre so. Also, das ist am Ende auch, was Jesus, er möchte uns auch den Vater dann offenbaren und zeigen, wie der wirklich ist. Das ist noch ein bisschen, ist uns normalerweise noch ferner. Also Jesus ist uns näher. Und wenn wir ihn gut erkennen, dann ist eigentlich erst, sagen wir mal, die tiefere Offenbarung des Vaters dran. Wir fangen nicht mit dem Vater an, sondern eigentlich mit Jesus. Und der offenbart uns dann den Vater. So, aber dafür müssen wir erstmal Jesus erkennen, ne? Wie er ist und dass er es ist, und müssen mit ihm vertraut werden, ganz eng. Dass er uns mitnehmen kann in seinen Himmel. Und anfangen kann, uns diese geistlichen Dimensionen aufzuschließen. Aber an ihm vorbei sollten wir das nicht tun. Es ist immer mit ihm und durch ihn, und ja, und dann funktioniert es auch.
Ja, Johannes sagte in seinem Evangelium, wir sahen die Herrlichkeit Gottes, damit meint er Jesus. Das heißt, Jesus ist die Herrlichkeit Gottes. Ja. Die war dann nicht mehr auf einzelne Orte beschränkt, sondern war in einer Person, nämlich Jesus selber. Das ist die Herrlichkeit Gottes.
Ja, an einer Stelle steht, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Mhm. Und wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Also in ihm wohnt die Fülle Gottes, und wir werden, wenn wir auch in ihm, in Christus sind, wenn wir eigentlich in der Taufe in ihn hineingetauft werden, nicht in die Kirche, sondern in Christus hineingetauft werden, dann werden wir dieser Fülle also teilhaftig. So, also da ist Jesus wirklich die Türe dazu, das Tor, das Portal, in diese Fülle einzutreten, von der wir nichts wissen, von der wir gar nichts kennen, auch nichts verstehen. Also das ist neue Geburt. Deswegen sagt die Bibel, wir müssen von Neuem geboren werden, sonst können wir das Reich Gottes nicht sehen. Wir können diese Dinge alle überhaupt gar nicht betreten oder verstehen. Das geht nicht. Theologie, können wir unser Leben lang können wir Theologen sein und Schriftgelehrte sein, und wir werden diese Heiligkeit kein bisschen verstehen. Wir werden nichts davon erlebt haben. Und das ist eigentlich ein Drama und eigentlich eine Tragik.
Okay, das ist eigentlich jetzt mehr eine rhetorische Frage. Glaubst du, dass Gott auch heute noch sichtbar und spürbar seine Herrlichkeit offenbart? Wenn ja, in welcher Weise?
Ja, also er will die jedem von uns offenbaren. Darum geht es ja. Also der Sohn ist gekommen, der Träger der Herrlichkeit, der Gesalbte. Jesus ist der Christus, der Gesalbte, der von Gott Gesalbte, mit Heiligem Geist und Kraft Gesalbte. Also da ist schon ganz viel Herrlichkeit sowieso im Spiel. Und der will ja jeden Einzelnen von uns nun auf den Weg in die Herrlichkeit bringen. Also, und zwar, ja, wir fangen damit an und dann nimmt das kein Ende. Immer tiefer gehen wir da hinein, also so ist es gedacht. Viele bleiben an einem bestimmten Punkt stehen, und meinen, jetzt ist genug. wir haben ja das eine und andere erlebt und so, und dann geben die sich damit zufrieden.
Wie schade.
Das ist auch schade, aber eigentlich ist da immer noch mehr. Ne? Das ist immer so. Ja, wir werden ja mit Gott nicht fertig.
Führt mich zur nächsten Frage. Welche Auswirkungen hat eine echte Begegnung mit Gottes Herrlichkeit auf das Leben eines Menschen?
Eine transformierende.
Genau.
Es hat eine transformierende Wirkung. Also wir werden von dieser Herrlichkeit verwandelt. Diese Herrlichkeit macht uns ihr kompatibel. Also wir werden so verändert, so verwandelt, dass wir mehr von dieser Herrlichkeit erfahren können, aushalten können, von dieser Schwere und so. Ne? Also das gibt Leute, die können in dieser Herrlichkeit, fallen die nicht um, ne? Wie sehr viele andere, die können darin auch stehen. Und es gibt auch heute, dass Leute, dass das Gesicht von Leuten leuchtet und andere sagen, was ist denn mit dir? Das ist ja richtig physisch schon geworden, dieses Strahlen und dieses Leuchten und wow. Ja, es gibt eigentlich endlos viele Facetten von dieser Herrlichkeit. Sie ist reich und vielfältig und sie begegnet uns allen auf individuelle Weise. Und wir können die gar nicht in einem bestimmten Buch kategorisieren, so A, B, C, D, so ist die Herrlichkeit.
Blaupause.
Und anders ist die nicht und jetzt wissen wir es. So ist es dann auch nicht. Das ist also progressiv und wir werden immer weiter verwandelt. Das ist ja ein bisschen wie die Raupe in den Schmetterling verwandelt wird. Ja, dann kann die Raupe also fliegen als Schmetterling. Das war ja nun vorher nun gar nicht drin. Und ehrlich gesagt, aber im Geist wird auch der Schmetterling sozusagen, geht auch wieder durch einen Prozess der Verwandlung und wir werden noch anders, wir werden noch leichter, wir werden noch beweglicher. Es gibt viele Dimensionen, geistliche Dimensionen, die, wenn wir damit in Berührung kommen, es verlangen, dass wir verwandelt werden, ja, oder dass wir diese Dimension auch noch in uns integrieren, die noch nicht integriert ist. Aber diese Integration erfordert eine gewisse Art von Auflösung von allem, um jetzt neu konfiguriert zu werden mit dieser neuen Dimension oder dieser neuen Wahrheit. Von daher ist es mit der Herrlichkeit auch so eine Sache. Wir gehen manchmal durch kleine Tode. Also wir werden wirklich
aufgelöst.
Nochmal aufgelöst. Ja. Wir haben das Gefühl, wir werden wirklich also sowas von aufgelöst, dass wir nicht mehr links noch rechts wissen und das geht nochmal wieder ganz tief,
ja,
bis zu unseren Wurzeln und dann werden wir wieder aufgebaut inklusive dieser neuen Dimension oder neuen Herrlichkeit, die wir erfahren haben, die dann auch unser Normal wird. Also die Herrlichkeit wird uns auch, also es gibt Einzelerfahrungen, ja, wie da in dem Tempel, wo die Priester nicht hinzutreten können. Es gibt aber auch eine Transformation, die fortschreitet, wo wir dieser Heiligkeit immer weiter teilhaftig werden und die wird dann unser neues Normal. Also die ist in unserem Alltag dann eine normale Erfahrung. Etwas, was wir früher nie erlebt haben, wird zu unserem neuen Normal, ne? weil wir damit jetzt zusammengehören, ja, und das geht auch und dann sind wir, unser ganzes Leben, kann man sagen, ist dann auf einem anderen Niveau von Herrlichkeit. Wow.
Wow. Gibt es Dinge, die Gegenwart Gottes im Leben eines Christen blockieren oder dämpfen können?
Ja, da gibt es ja jede Menge, ne? Dinge, die dämpfen können. Zuerst natürlich die Unwissenheit. Also wir wissen gar nicht, dass das gibt, dass das, ja, so sein soll. Vision klopft an unsere Tür, wir machen ja nicht auf, weil wir im Leben nicht damit rechnen, dass da irgendwas an unsere Tür klopft. Wir wissen gar nicht, dass da eine Tür ist. Wir wissen gar nichts. Also das ist der normale Zustand. Ne? Und auch viele religiöse Christen haben ehrlich gesagt von diesen Dingen keine Ahnung, wurde ihnen nicht gepredigt, war kein Thema, es ging immer um die Sünden. Ja, aber nie um die Herrlichkeit.
Aber nie um das Auferstehungsleben?
Also Unwissenheit ist natürlich ein ganz großes Thema. Dann ist Angst,
ja,
natürlich ein Riesenthema. Ne?
Kontrollverlust?
Kontrollverlust. Tja, dann dieses beschädigte Vertrauen, das verletzte Vertrauen, dieses innere Kind, das irgendwie wieder Vertrauen lernen muss und dann diese, wie soll man das sagen? Also es gibt viele psychologische Gründe, wo die Seele sagt, ich mache nicht mit. Mhm. Ich mache das nicht mit. Furcht ist natürlich eins. Und dann immer diese Frage, ja, was ist mit den anderen? Was machen denn die anderen? Also Gott will dir was zeigen und du drehst dich um und sagst, ja, aber die anderen. haben wir denn das auch erlebt? Ne? Oder wenn ich das kann ich...
Oder wie denken die dann über mich, wenn ich sowas sage?
Ja, also das ist also wie eine ganz feste Grenze. Also wenn die Zugehörigkeit zur Gruppe davon irgendwie in Frage gestellt werden würde oder der Pastor würde sagen, ja, was war das denn? Das ist aber, ja, also das müssen wir aber mal prüfen und überhaupt. Also sowas ist für viele Leute, sowas von Angst besetzt, kommt überhaupt nicht in Frage. Sie müssen angepasst sein an die Herde. Das Maß der anderen, das Maß von allen, das können die nicht überschreiten.
Tja, das ist aber dann leider der kleinste gemeinsame Nenner.
Ja, der kleinste gemeinsame Nenner. Da wird man von der Herrlichkeit natürlich nichts zu sehen bekommen, weil da die Mehrheit ist da nicht. Ja, die Mehrheit steht da wie vor der Tür, ne, der Herrlichkeit und geht nicht rein. Weil sie sich nicht traut, weil sie nicht weiß wie, weil der Pastor ihnen nicht sagt, sie dürfen und sollen. Und ja, also da die Religion natürlich wieder, Religiosität ist normalerweise ein riesiges Hindernis.
Aber zum Glück schafft es Gott immer wieder, Pioniere zu motivieren, in diese Bereiche hineinzugehen. Die können dann Zeugnis geben. Nur es ist die Frage, was machst du dann damit? Ist das ein schönes Erlebnis, was ein anderer hat, oder streckst du dich selber danach aus? Willst du mehr von Gott?
Ja, das ist ja schon eine Revolution, wenn man Leuten klar macht, diese ganzen Geschichten über die Herrlichkeit in der Bibel, die stehen da für dich. Mhm. Die stehen da nicht für irgendjemand anderen. Oder nur damit du weißt, vor 1000 Jahren hat da mal einer was erlebt, ne, da auf dem Berg und da. Ja, also dafür steht es nicht in der Bibel. Es steht alles dafür da drin, damit du weißt, Gott ist so und er handelt in Wahrheit so. Und damit hat er nie aufgehört und deswegen steht da drin, damit du weißt, ja, heute ist das eigentlich doch ganz genauso. Ne. Es hat nicht aufgehört mit der Herrlichkeit. Hat die Theologie aber vielen so vermittelt. Ne. Das hat aufgehört, heute ist nicht mehr die Zeit, in der diese Wunder geschehen und in der diese Zeichen geschehen, in der Heilige Geist so wirkt. Das war nur am Anfang, als die Gemeinde sich gebildet hat. Dann hatten wir die Bibel, dann hat alles aufgehört. Und die Bibel ist dann wieder in der Verwaltung der
Spezialisten.
Ja? Die Spezialisten und der Theologen. Und natürlich weißt du, ja, ich bin ja kein so Spezialist und kein so Theologe. Also ich habe eigentlich
keine Chance.
Ich kann es gleich lassen.
Aber nur dummerweise steht in der Bibel drin, Jesus Christus ist der Gleiche, derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Ja, glauben wir das oder glauben wir das nicht?
Ja, was hat das wohl zu bedeuten?
Okay, kannst du uns von einer persönlichen Erfahrung erzählen, in der du die Herrlichkeit oder Gegenwart Gottes besonders intensiv erlebt hast?
Ja, also ich würde mal sagen, das Wichtigste, was ich euch sagen kann, ist, dass ich eben diese Herrlichkeit in einem anwachsenden Maß erlebe. So, ich stoße an Grenzen und weiß, dahinter ist aber noch ein anderer Raum, eine größere Möglichkeit, die ich erfahren könnte, wenn ich mehr Kraft hätte, wenn ich wacher wäre, wenn mir das offenbart werden könnte, was in diesem Raum ist, ja, und dann bin ich auf der Schwelle, ist für mich ein besonderer Begriff, die Schwelle. Ja, wir kommen auf Schwellen und dann ist immer die Frage, gehen wir drüber oder gehen wir nicht drüber? Wenn wir drüber gehen, dann betreten wir Räume, die wir vorher so in der Art und in dem Maße nicht gekannt haben. Und instinktiv schrecken die Menschen davor zurück. Ne? Und Jesus ruft aber auf der anderen Seite, komm doch da hinein, fürchte dich nicht. Es gibt da noch viel, viel mehr, ne, wo du reinleben könntest. Es gibt da viele Herrlichkeiten, die auf dich warten. Ja, und das geht einher mit Erfahrungen natürlich von Bewusstsein, tatsächlich Erweiterung, aber ohne Drogen, durch den Geist. Das geht einher mit Visionen, mit Träumen, also so wie das ja auch steht in der Apostelgeschichte, wenn wir den Geist empfangen, dann werden wir Visionen haben, Offenbarungen haben, werden wir Prophetien haben, dann werden Träume kommen, Gesichter, also da ist ein ganzes Programm, wie der Heilige Geist eben uns auf seine übernatürliche Art und Weise, die immer Herrlichkeit in sich trägt, das ist also übersteigt unser Irdisches völlig, wie wir da motiviert werden, eben weiter, tiefer in die Herrlichkeit zu gehen. Ja, es gibt die Erfahrung, dass diese Herrlichkeit uns wirklich zu Boden drückt, auch zu Hause, muss nicht in der Kirche sein oder irgendwo, ja, du betest da irgendwie, ne, und diese Gegenwart, das ist das Gefühl, die Präsenz Gottes nimmt immer zu, bis du dich schon nicht mehr auf den Beinen halten kannst, bis du da am Boden liegst und nicht mehr weißt, was du sagen sollst. Und das findet Gott auch mal okay, dass du das nicht mehr weißt, was du sagen sollst, dass du vielleicht mal die Klappe hältst.
Dass du mal ruhst.
Und er kann Dinge an dir und in dir tun, die dein Verstand nicht versteht.
Nicht blockiert.
Und diese Grenze zu überschreiten, wo der Verstand nicht mehr die letzte Kontrollinstanz ist, das ist der große Knackpunkt.
Ja.
Ob wir die Herrlichkeit erleben oder nicht. Denn die Zensur im Kopf, die Schere im Kopf, die sofort sagt, nee, das geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht.
Oh ja.
Hier, das ist ja seltsam, das machen wir nicht, geht nicht. Und da ist mir jedenfalls mein Verstand immer das größte Hindernis. Immer. Dir wahrscheinlich auch.
Ja, war er, bis er ausgestiegen ist. Er hat aufgegeben irgendwann. Hat er gesagt, es ist so unmöglich, ich gebe auf, und dann hat mein Herz weitergemacht und das war gut so.
Aha, hört, hört.
Und das als Ingenieur. Na gut.
Ja, auch noch als Ingenieur, das stimmt.
Ansonsten, wer noch mehr von den Visionen mitbekommen will von Frank, der hat jede Menge Bücher darüber geschrieben, kann ich nur empfehlen. Haben wir auch sehr weiter, mir selber persönlich weitergeholfen. Okay, wie haben diese Erfahrungen dein eigenes Glaubensleben, deine Prioritäten und deinen Dienst verändert?
Ja, also je mehr wir von dieser Herrlichkeit erfahren, desto mehr nimmt sie uns auch in Dienst. Das ist tatsächlich, das geht Hand in Hand.
Hm.
Also wenn wir sie erfahren, wenn wir geistliche Dinge erleben, dann im zweiten Schritt nehmen die uns in Dienst. Die sagen, ja, jetzt hast du das erlebt. Was nun? Jetzt weißt du, dass es real ist. Ja, was nun? Und dann ist es schon, dass es dich irgendwie umtreibt, wie kann ich das formulieren, wie kann ich das umsetzen, was mache ich denn damit? Dass ich da sowas erlebt habe und eine solche Vision oder dass ich etwas solches verspürt habe oder eine solche Befreiung irgendwie erlebt habe, eine solche Veränderung, Verwandlung, Regeneration, Verjüngung. Also die Herrlichkeit kann eine Menge mit uns machen, aber das nimmt uns dann auch gleich in Beschlag. Wie werden wir dem dienen? Wie werden wir dieser Herrlichkeit dienen? Erfahren wir sie, werden wir auch schon ihr Diener.
Ja.
Und das hat uns natürlich auch niemand beigebracht, was das heißt und wie man denn dann dieser Herrlichkeit dient. Aber das müssen wir dann. Irgendwie werden wir in Dienst gestellt. Und das habe ich natürlich auch erlebt, du auch, wie wir dann von der Herrlichkeit wie genötigt werden. Ja. Und nun haben wir hier die ganzen Kameras und nun haben wir hier bei dir also ein riesen unglaubliches Maß an ist hier aufgefahren worden an Videos und an Mitschnitten und was alles war der Ingenieur halt noch.
Ja.
Doch noch da.
Es gibt ja auch einen guten Teil davon.
Genau. Ja, aber mir ist es mit den Büchern schreiben. Ich habe jetzt ja 40 Bücher geschrieben. Ich kann das auch gar nicht glauben. Wann habe ich die alle geschrieben? Und ich weiß, in mir schreibt schon das nächste Buch. Das eine ist gerade fertig. Das nächste schreibt sich schon in mir und ist schon jetzt fast fertig, auch schon in Schrift gebracht. Ja, ich kann es auch kaum glauben. Es ist so, die Herrlichkeit macht auch uns insgesamt intensiver. Alles, was wir machen, machen wir intensiver.
Ja.
Machen wir geradliniger, konzentrierter, absichtsvoller. Diese Herrlichkeit, die mit uns ist, räumt Hindernisse aus dem Weg. Wir kommen viel schneller voran. Das sind wunderbare Eigenschaften, Dinge, die früher ein Jahr lang gebraucht haben, die erledigen sich jetzt in einem Monat. Wir können es nicht fassen. Ja? Also da, unsere Kapazitäten dehnen sich wesentlich aus. Ja? Wir können wesentlich mehr aufnehmen, wesentlich mehr verarbeiten, als ob die Prozessoren irgendwie hier mehr Saft bekommen hätten. Wir können viel mehr, viel schneller verarbeiten. Wir können viel mehr Dinge tun gleichzeitig, was früher alles schön nacheinander ewig lange Zeit gebraucht hat. Aber selbst im Praktischen, selbst hier irgendwie eine Wohnung renovieren oder im Garten die Gartenarbeit, diese Arbeit, jene Arbeit, viele Arbeiten, die gehen uns in einer Art von der Hand so schnell und so leicht, dass wir es nicht glauben können. Und auch da drin ist die Herrlichkeit am Werk. Das kann man überhaupt gar nicht anders sagen. Ne? Und das gibt uns so viel Zeit, mehr an Zeit, so viel Raum, auch Dinge in Existenz zu bringen, Dinge durchzubringen, Dinge zu lernen auch. Ne? Wir lernen viel schneller. Also, ich kann nur sagen, die Herrlichkeit ist für uns alle also wirklich das Lebenselixier schlechthin, ja. Der Jungbrunnen schlechthin, ja. Das gibt uns neue Kraft. Wir können ganz auf einem ganz anderen Niveau leben.
Meine abschließende Frage, was würdest du einem Menschen sagen, der sich ehrlich nach einer tieferen Begegnung mit Gott sehnt, aber bisher nie bewusst seine Gegenwart erlebt hat?
Ja, das Erste ist natürlich, dass er danach fragt, und zwar penetrant. Ne? Also bis der Verstand es mal durchlässt und bis der Himmel glaubt, du willst das wirklich. Das ist schon, da muss ich schon hartnäckig sein. So einmal gebetet irgendwie und ja, ist ja nichts passiert. Also das reicht nicht aus. Ne? Das, was Gott ja in uns weckt, um seiner Herrlichkeit teilhaftig zu werden, ist ein Verlangen.
Ja, ein Hunger.
Ein Hunger, auf der anderen Seite aber auch Verzweiflung.
Oh ja.
Das ist irgendwie eine Art der Verzweiflung, die immer weiter wächst, sodass wir irgendwie merken, wir können nicht so weiterleben. Wir können ohne diese Herrlichkeit irgendwie, das geht einfach so nicht weiter. Und wir sind verzweifelt eigentlich, ne? Dass wir davon hören, davon lesen in der Bibel und dann gibt es da Videos und überhaupt. Und wir bei uns geht es nicht, oder was? Und das weckt eine Verzweiflung darüber, aber auch eine Sehnsucht danach. Und das nimmt immer zu, der Heilige Geist schürt diese Verzweiflung und diesen Hunger mächtig an, sodass wir viel verzweifelter werden, als wir meinen, dass wir werden könnten. Und dass wir viel sehnsüchtiger werden, als wir gedacht haben, dass wir sein könnten. Und dann passiert's. Weil es muss passieren.
Es ist nicht mehr optional.
Genau. Es ist keine Option mehr. Es muss sein. Dann passiert's. Habe ich meiner Gemeinde immer wieder gesagt, was nicht sein muss, wird auch nicht passieren. Weil wir können ja auch ohne leben. Wir können ja auch darauf verzichten. Ja. Wir fänden zwar gut, wäre schön, wenn es auch passieren würde, aber wir können auch ohne das leben. Sagen wir, das können.
Dann wird es nicht kommen.
Dann wird es nicht kommen. Und wenn wir bedenken, was Jesus für einen Preis bezahlt hat dafür, dass wir dass wir erlöst werden von allen Hindernissen, dass wir kommen können in diese Herrlichkeit, dass wir wieder wie der verlorene Sohn nach Hause kehren können, in das Haus des Vaters, in seine Gegenwart und alles, was das bedeutet. Und wir tun es dann nicht. Das ist wirklich, muss man sagen, tragisch,
ja.
Richtig tragisch, weil so sollte es sein, aber wenn es dann nicht dazu kommt, habe ich immer das Gefühl, die Erlösung ist zum großen Teil irgendwie vertan. Also konnte sich nicht realisieren und das ist ja mal schlimm.
Okay, vielen Dank, Frank, für das Interview. War sehr interessant. Und wir sehen und hören uns wieder.
Ja, danke, Markus.